NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juni 1920. Der Todestag des Soziologen Max Weber.
Als Max Weber überraschend an der spanischen Grippe 1920 im Alter von 56 Jahren stirbt, ist die Fachwelt, auch ganz Deutschland, zutiefst betroffen. Es wird einer großen Persönlichkeit nachgetrauert.
Hans-Peter Müller ist Professor für Allgemeine Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Weit über die Grenzen Europas hinaus, von Amerika bis Japan, gilt Max Weber als einer der größten Gelehrten seiner Zeit. Von Haus aus Jurist, später Professor für Nationalökonomie und Soziologe.
Es ist der deutsche Gründer des Faches der Soziologie.
So Jürgen Kaube, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Es ist eine Jahrhundertfigur, jemand, der auf sehr vielen Gebieten tätig war und der ein unglaublich abwechslungsreiches Leben geführt und auch durchlitten hat.
Wer durch seine Einflusssphäre gegangen ist, ist für alle Zukunft klarer und gesünder geworden.
Schreibt der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Max Webers berühmte Rede »Politik als Beruf« wird für Politiker der Bundesrepublik Deutschland geradezu zur geistigen Hausapotheke. Von Theodor Heuss über Konrad Adenauer und Helmut Schmidt, ob Linke oder Konservative, Grüne oder Liberale, sie alle argumentieren gern
mit der Verantwortungsethik und dem langsamen Bohren von harten Brettern, mit Leidenschaft und Augenmaß.
Und der Philosoph Karl Jaspers nennt ihn bewundernd
der größte Deutsche unseres Zeitalters.
Heute füllen Abhandlungen über Webers Werke weltweit ganze Bibliotheken. Verfasst von Soziologen, Historikern, Theologen, Philosophen und Ökonomen. Hans-Peter Müller.
Selbst Menschen, die ihm nahestanden, wie Karl Jaspers, der expressis verbis sein eigenes philosophisches Schaffen mit der philosophischen Existenz von Max Weber begründet, selbst der sagt bei seiner Trauerrede in der Heidelberger Universität, dass er eigentlich von einem Werk keine Rede sein kann, ein paar Aufsätze. Ja, nicht? Also die Börsenschriften für Eingeweihte, die protestantische Ethik gab eine gewisse Diskussion. Also kein Werk.
Und Jürgen Kaube fügt hinzu,
er ist ein extrem fleißiger, sich in die Arbeit hineinwühlender Mensch. Er schreibt unglaublich viel. Aber von seiner Promotion und der Habilitation einmal abgesehen, gibt es keine Monographien von ihm zu Lebzeiten. Er hinterlässt eigentlich, als er 1920 stirbt, ein immenses Trümmerfeld an Einzelbeiträgen.
Es ist Max Webers Witwe Marianne Weber, die dieses Trümmerfeld für die Nachwelt aufbereitet.
Die große Leistung von Marianne ist, nach dem plötzlichen Tode Max Webers und nach dem ganzen bruchstückhaften Überlieferung seines Werkes ein literarisches Erbe zu versammeln, das dann seine welthistorische Bedeutung entwickelt hat.
Sagt Rainer Lepsius, der 2014 verstorbene Mitherausgeber der bis heute nicht abgeschlossenen Max Weber Gesamtausgabe.
Ohne ihre Schriften ist es sehr zweifelhaft, ob Weber die Bedeutung je erlangt hätte, die er dann erlangt hat. Das verdankt er seiner Frau.
Max Weber wird am 21. April 1864 in Erfurt geboren, als ältestes von 8 Kindern. Auch sein jüngerer Bruder Alfred wird sich später einen Namen als Professor für Soziologie machen. Der Vater, Max Weber Senior, ist Jurist und Abgeordneter der Nationalliberalen Partei in Berlin. Die Mutter, Helene Weber, geborene Fallenstein, ist Miterbin eines der größten Textilimperien Europas. Die Webers sind eine bürgerliche, gut situierte Familie im Deutschen Kaiserreich. Der kleine Max ist Helene Webers Liebling, aber auch ihr Sorgenkind.
Er erkrankt an einseitiger Meningitis, die jahrelang Neigung zu Krämpfen hinterlässt. Die Gefahr der Verblödung oder des Todes umdunkelt das zarte Leben. Ein tiefer Schatten auf Helenes Glück,
schreibt Marianne Weber, Max' spätere Frau, in ihrer Biografie.
Während jener Krankheit wächst der Kopf des kleinen Max auffällig. Der Arzt prophezeit einen Wasserkopf. Helene berichtet über nervöse Sonderbarkeiten und Ängste bei dem Vierjährigen.
Die Folge: Überbehütung durch die Mutter, zu der Weber zeitlebens ein sehr enges Verhältnis hat, und gleichzeitig Entfremdung vom Vater. Der jugendliche Max Weber flüchtet sich in Bücher. Mit 13 liest er den gesamten Goethe, die griechischen und lateinischen Klassiker und Immanuel Kant.
Man muss wissen, dass Weber ein fotografisches Gedächtnis hatte. Das heißt, was er einmal in seinem Leben gelesen hat, hat er nie wieder vergessen. Man muss sich vorstellen, was das für ein Gehirn bedeutet.
Sein enormes Wissen brodelnd in seinem Kopf, der Wunsch, alles gleichzeitig sagen zu wollen, kombiniert mit seiner späteren Schulung als Jurist, all das hat vielleicht dazu geführt, dass Max Webers Werke alles andere als leicht lesbare Lektüre sind.
Ja, es ist aus mehrfacher Hinsicht sehr schwer zugänglich. Erstens mal, weil er in der Tat kein ausgefeilter Stilist ist, wirklich nicht.
So Hans-Peter Müller.
Zweitens, das darf man nicht vergessen, er ist geschulter Jurist. Und Juristen wollen immer analytisch möglichst präzise, unanfechtbar sozusagen, sich ausdrücken. Also alles wird fein ziseliert, analytisch differenziert. Man muss nur seine Begriffsbildung angucken, als ob man immer vor Gericht sitzt, ja, und darf keinen Fehler machen.
Max Webers Beschäftigung mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wird früh im väterlichen Salon geschult. Alle Größen aus Politik und Wissenschaft gehen dort ein und aus. Jürgen Kaube.
Er kommt eigentlich auf eine Welt, in der sich das Deutsche Reich konsolidiert, gründet, imperiale Bestrebungen hat, die Bismarck-Zeit, könnte man sagen. Und es ist gleichzeitig natürlich auch die Zeit, in der Debatten darüber geführt werden. Ist Deutschland eigentlich noch ein Agrarstaat, was es bis dahin zweifelsohne war? Oder ist es ein Industriestaat, was es ganz offenkundig wird?
Jürgen Kaube nennt es Max Webers Leben zwischen zwei Epochen. 1864, in Webers Geburtsjahr, lebt die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land. Bei seinem Tod hat sie sich trotz Erstem Weltkrieg verdoppelt und zwei Drittel leben nun in Großstädten. Bei Webers Geburt beträgt der Anteil der Industrieproduktion rund 500 Millionen Dollar. 1905 aber, als Webers berühmtestes Werk »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« erscheint, liegt sie bei 2,5 Milliarden Dollar.
Im Zuge seiner Karriere, vor allem nach der Jahrhundertwende, erfährt er eigentlich, dass es jedenfalls sehr, sehr schwierig läuft, dass Totalitarismen aufkommen, dass die Revolution in Russland, die bürgerliche, scheitert und die kommunistische ist erfolgreich. Die Verhältnisse werden sehr turbulent und es ist offenkundig, dass das Bürgertum nicht automatisch als Sieger dieser Geschichte dastehen wird.
Der junge Max Weber interessiert sich durchaus auch für eine politische Karriere, scheitert aber.
Ein asketischer Mensch einerseits, also der sich zu unglaublicher Arbeitsdisziplin vergewaltigen konnte, aber auf der anderen Seite ein Vulkan. Und Vulkane wären in der Politik nichts. Die stoßen alle anderen vor den Kopf, die machen keine politischen Freundschaften, heute Netzwerk genannt, die bleiben Solitäre.
Urteilt Hans-Peter Müller.
Er macht dann aber relativ schnell eine rasante wissenschaftliche Karriere, wieder durch die familialen Netzwerke, sodass er mit 29 schon Professor wird.
Um diese Zeit heiraten auch Max und Marianne Weber. Marianne hat eigentlich eher ein Auge auf den Bruder Alfred geworfen, doch Mutter Helene, in steter Sorge um ihren Ältesten, arrangiert die Ehe mit Max. Es ist keine Liebesheirat, aber der Beginn einer Gefährtenehe, wie Max im Brautbrief an Marianne ohne Umschweife ankündigt.
Keine fantasievolle Hingabe an unklare und mystische Seelenstimmungen dürfen wir in uns dulden. Denn wenn die Empfindung dir hochgeht, musst du sie bändigen, um mit nüchternem Sinn dich steuern zu können.
Marianne akzeptiert und er fördert umgekehrt ihre Karriere als selbstbewusste erste Frauenrechtlerin im Kaiserreich. 1895 nimmt Max Weber den Ruf an die Universität Freiburg an. Wenig später übernimmt er den Lehrstuhl für Nationalökonomie in Heidelberg. Er arbeitet geradezu manisch, doch für kurze Zeit genießen die Webers das intellektuelle und gesellige Heidelberger Professorenleben.
Alles, was er getan hat, hat er eigentlich exzessiv getan und seine Umwelt war in der Regel fassungslos. Denn wenn man seine Ernährungs- und Trinkgewohnheiten näher betrachtet, die waren immens.
Er konnte unglaublich viel trinken, war noch stolz, in Freiburg regelmäßig sämtliche Studenten unter den Tisch trinken zu können.
Dann, 1898, der totale Zusammenbruch. Die Höllenfahrt, wie Marianne schreibt.
Da, an dem mit Arbeit überhäuften Semesterschluss, streckt aus den bewusstlosen Untergründen des Lebens ein böses Etwas seine Krallen nach ihm aus. Weber fiebert, fühlt sich bedroht. Alles und jedes ist ihm zu viel. Er kann ohne Qualen weder lesen noch schreiben, noch reden, noch gehen und schlafen.
Die Diagnose? Mit dem Wissen von heute würde man Max Webers Erkrankung wohl als schwere Depression bezeichnen. Damals, vor über 100 Jahren, nennt man es Neurasthenie, eine psychische Nervenschwäche, die mit Elektroschocks, Heiß- und Kaltwasserbädern und Drogen aller Art behandelt wird. Eine Zeit lang scheint es, als würde Max Weber für immer in Nervenkliniken verschwinden. Erst nach 5 Jahren, 1903, bessert sich sein Zustand. Zumindest äußerlich, sagt Hans-Peter Müller.
Er hatte panische Angst bis zu seinem Tode, dass die Depression zurückkommen könnte und dass er wieder arbeitsunfähig wird. Ja.
Den Lehrbetrieb an der Universität kann Max nicht mehr ertragen. Stattdessen entsteht nun der berühmte Salon in Webers Heidelberger Villa, in der bald jeder von Rang und Namen verkehrt.
Marianne Weber sagt dann immer, also, ne, weil im Salon tritt er unglaublich großartig auf, hält tolle Vorträge. Und sie sagt, also, warum nicht die Rückkehr aufs Katheder? Und er, um Gottes Willen, nein, nein, keine Vorlesung. Ich breche dann wieder zusammen und ich will das nicht.
Im Salon der Webers, den man bald den Heidelberger Mythos nennt, verkehrt auch die junge Schweizer Pianistin Mina Tobler. Durch sie entdeckt Max Weber, jetzt 45 Jahre alt, zum ersten Mal in seinem Leben in sich ein Bedürfnis nach Sexualität. Und er nimmt bei ihr Klavierunterricht.
Ja, dann fängt es eigentlich damit an, dass eines Tages der Max der Marianne ein Klavier kauft. Marianne schreibt dann an Helene, Max hat sich ein Klavier gekauft und es mir geschenkt. Um dann wirklich in Ruhe arbeiten zu können, ist er dann immer samstags zu ihr gegangen. Und Marianne schreibt dann an Helene nach Berlin, dass diese Klavierstunde von Woche zu Woche länger wird und mittlerweile den ganzen Tag dauert.
Die Liebesbeziehung zu Mina Tobler regt Max Weber auch zu seinen vielbeachteten Studien zur Soziologie der Musik an. Gleichzeitig wirft er ein Auge auf die Sozialwissenschaftlerin Else Jaffe von Richthofen. Eine Frau, der damals ganz Heidelberg zu Füßen liegt, so Jürgen Kaube.
Eine offenkundig hinreißende Erscheinung, intelligent, erotisch attraktiv und unglaublich frei.
Auch Max Weber erliegt Elses Charme. Und als sie 1919 nach München zieht, folgen ihr die Webers. Marianne hat Max außereheliche Beziehungen immer offen geduldet. Sie ist sogar froh, denn in München übernimmt Weber endlich wieder eine Professur, den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte. Doch nur ein Jahr später infiziert er sich an der spanischen Grippe und stirbt mit 56 Jahren.
Max Weber ist eine zutiefst ambivalente Persönlichkeit. Askese und Leidenschaft, diese Arbeitswut, also dieses auch fast Suchtverhalten gegenüber der Arbeit, gegenüber Alkohol. Und gleichzeitig aber auch diese Offenheit für Neues.
Nicht nur für die Forschung bleibt Max Weber auch 100 Jahre nach seinem Tod eine Herausforderung. Der Soziologe Hans-Peter Müller.
Er stellt die richtigen Fragen, er legt Spuren und dann in dieser Komplexität. Aber er konnte nicht einfach. Er konnte einfach nicht einfach.
Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an Max Weber, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.